Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Noch nie war es so einfach, potenzielle Liebespartner zu entdecken und auch wieder zu verwerfen. Tinder, die Wegwisch-Online-Dating-App, hat den Markt revolutioniert und dabei auch ein bisschen die Romantik beseitigt. Was nach Tinder kommt, damit beschäftigen wir uns in dieser Sendung. Herzlich willkommen zu einer Stunde Breitband mit Martin Böttcher.
Und mit Katja Bigalke. Ein weiteres Thema, der Vater aller Ego-Shooter oder auch die Mutter, Doom, ist zurück. Und wie gewohnt geht es dort zur Sache. Wir werden klären, ob sich das lohnt, damit auf Dämonenjagd zu gehen.
Klären werden wir auch, was Google vorhat. Auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz hat der Internetriese seine Zukunftspläne vorgestellt. Wenig überraschend, Google möchte sich immer weiter mit uns vernetzen. Aber was das für Folgen haben könnte, das ist dann doch spannend.
Musik aus dem Netz haben wir natürlich auch. Als erstes widmen wir uns dem Label Buddy Records, das sich auf Pariser Bands mit Krachpotenzial konzentriert. Zum Beispiel auf Dr. Chan.
Topic.
Es gibt Menschen, die halten die Dating-App Tinder für den Untergang des Abendlandes oder machen sie zumindest für den Tod jeglicher Romantik verantwortlich. Tinder, nur zur Erinnerung, funktioniert auf dem Smartphone. Millionen von Menschen swipen dort meist von rechts nach links, um einen Partner zu finden. Ein Partner fürs Leben, für die nächsten Wochen oder auch nur mal für zwischendurch.
Tinder gibt es seit 4 Jahren, hat das Online-Dating revolutioniert und ruft natürlich immer wieder Gegenentwürfe hervor. Aktuell möchte die App Once für seine Nutzer die richtigen Partner finden. Und im Gegensatz zu Tinder werden einem nicht endlos viele potenzielle Partner da vorgeschlagen, sondern eben nur einer am Tag. Und der oder die wird von Menschenhand ausgesucht und nicht von einem Algorithmus.
Vor 3 Tagen wurde Once offiziell in Deutschland eingeführt. Matthias Finger hat es für uns ausprobiert im Selbsttest.
Ups, kaum habe ich mich bei Once angemeldet, da flattert schon der erste Partnervorschlag herein. Anna, Biologin, lange braune Haare, 35 Jahre und laut Profil eine tolle Zeitgenossin. Sie schreibt über sich selbst.
Ich denke, ich bin offen, neugierig, spontan, kommunikativ, meist gelassen und gerne albern. Und ich könnte nicht leben ohne meine Freunde, Hoffnung, Lachen, Freiheit, das Meer und Warmherzigkeit.
Bombe, daran gibt es erstmal nichts zu mosern. Ich like sie, sie liked mich und bingo, schon gibt es ein Match, Jackpot. Ihre erste Nachricht lässt nicht lange auf sich warten. Rrr, ich mag Frauen, die Initiative ergreifen. Wir tauschen eine Flut harmlos tändelnder Nachrichten aus. Am Abend steht für Anna fest.
Magst du mir morgen wieder schreiben? Ich bin eine kurvige Frau. Hoffe, dir macht das nicht allzu viel aus. Du klingst sehr sympathisch. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen.
Ja klar, gerne. Im Park, auf einen Kaffee, gleich am nächsten Tag. Allerdings muss ich Anna erstmal beichten, dass ich nicht wirklich auf Freiersfüßen unterwegs bin. Nein, ich betreibe eine hochseriöse Recherche. Begeistert ist sie nicht von ihrer Rolle als Versuchskaninchen.
Kann ich dich ein paar Sachen fragen über Once?
Naja, also eigentlich habe ich mir das Treffen ja ein bisschen anders vorgestellt, aber ist jetzt ein bisschen komisch, aber von mir aus können wir schon machen.
Die hektische Partnersuche à la Tinder soll jetzt vorbei sein, zum Glück. Das ständige Entscheiden über potenzielle Partner mit einem einzigen Blick. Bei Once entscheiden Mitarbeiter, wer wen kennenlernen darf. Echte Handarbeit sozusagen. Und die ist ja momentan schwer angesagt. Auf Foodmarkets, beim Brauen von Craft Beer und nun auch beim Kuppeln. Ich war gespannt und wurde nicht enttäuscht. Anna sieht ganz okay aus. Sie hat schöne Augen und sie riecht toll.
Wir sollen ja sozusagen das perfekte Match sein. Wie würdest du dich beschreiben?
Ja, also ich bin recht unternehmungslustig, reise gerne, esse gerne. Wahrscheinlich machst du das auch gerne, sonst wären wir nicht gematcht.
Ja, stimmt. Eigentlich finde ich das auch eine gute Sache. Ich gehe auch noch gerne ins Kino, lese gerne, gehe auch gerne mal was trinken. Kommt das bei dir auch hin?
Ja, so ungefähr. Passt doch perfekt.
Ja, super Sache, würde ich sagen.
Rein theoretisch natürlich. Ich mache das ja hier im Auftrag des Hörers. Mein Match Anna lacht viel, besonders über meine Witze. Pluspunkt. Sie ist seit 2 Jahren Single. Dabei hat sie auf dem Online-Dating-Markt alles mitgenommen, was geht. Tinder beispielsweise.
Also es ist schon sehr oft so, dass die Typen nur Sex wollen. Also ich habe mich mit mehreren Männern getroffen und einem bin ich irgendwie noch befreundet jetzt und manchen hatte ich auch was und dann haben die gesagt, ja, es hat nicht gefunkt und dann wollten die sich nur noch zum Sex treffen im Prinzip. Also es war kein weiteres Kennenlernen irgendwie so richtig möglich. Also es ist schon so, dass das eine sehr große Rolle spielt, so Spaß zu haben und so.
Once setzt da auf angenehme Entschleunigung in einer gehetzten digitalen Welt. Da sind wir beiden uns einig. Nach Slow Food und Slow Travel kommt jetzt Slow Dating. In einem Akt der freiwilligen Selbstbeschränkung lasse ich mich auf einen einzigen Partnervorschlag pro Tag ein. Also auch mal einen zweiten Blick zulassen, wie im echten Leben. Allerdings hilft der nicht immer. Zum Beispiel bei Christine, 46, Buchhändlerin. Sie schreibt:
Ich mag mehr Krimis, Sonne, Cocktails, Freunde treffen und im besten Fall alles zusammen. Trotz Joggingversuchen und Radfahren bin ich mollig. Ich liebe Schokolade.
Christine ist bestimmt super nett, aber sie passt überhaupt nicht in mein Beuteschema. Sie ist nun ja einfach nicht mein Typ. Ich swipe sie einfach weg. Wahrscheinlich bin ich schon Tinder geschädigt. Ich fühle mich schlecht. Auch weil ich ja Anna meine ganze Aufmerksamkeit schenken wollte. Jetzt mit Once, wo alles anders werden soll.
Jetzt nochmal Hand aufs Herz. Hast du da auch anderen Typen geschrieben außer mir?
Gebe ich zu. Ich schreibe mehreren. Du hast vielleicht dann auch mehreren geschrieben.
Nein, niemals.
Genau. Es ist ja kein Betrug. Man hat sich ja nichts versprochen. Aber irgendwie ist es dann doch so ein bisschen, fühlt sich komisch an.
Ich finde Anna wirklich gut, aber jetzt eine romantische Beziehung mit ihr beginnen, das geht wohl nicht auf Knopfdruck. Auch nicht bei Once. Es hat wahrscheinlich nicht gefunkt, um den typischen Männersprech zu zitieren. Davon abgesehen bin ich gerade mal nicht auf Partnersuche. Eine angenehme Erkenntnis bringt das Experiment aber doch. Ich besitze auf dem Fleischmarkt des Online-Datings immer noch einen gewissen Marktwert. Yippie!
Das freut uns natürlich für Matthias Finger. Matthias hat über das Tinder-Gegenstück Once berichtet. Martin, da bist du ja auch seit 3 Tagen dabei. Was ist denn dein Eindruck?
Ich habe das natürlich nur für diese Sendung auch gemacht, genau wie Matthias. Ne?
Mein
Eindruck, natürlich,
sagt man
klar.
Dann.
Ja. Was ich krass fand, gerade am Anfang, wie viel persönliche Informationen dann man eigentlich preisgeben muss. Also wirklich bis ins, nicht nur, dass man seine Schulen und seine Arbeitgeber da aufführen muss. Eigentlich, natürlich kann man sich da so ein bisschen durchmogeln, aber eigentlich wollen die relativ genaue Angaben. Aber eben auch, bin ich Kaukasier oder bin ich Asiat oder sowas?
Okay.
Bin ich bisexuell? bisexuell, bin ich homosexuell, heterosexuell und sowas.
Aber macht das nicht Sinn? Also kein gutes Match ohne ein paar Informationen?
Natürlich, natürlich. Aber so in dieser Geballtheit und dann in Verbindung mit dem Foto auch noch und deinem Wohnort und so, natürlich, um ein Match zu finden. Aber ich finde, das hat mich schon relativ stark abgeschreckt so am Anfang.
Okay, du hast aber was eingegeben.
Genau. Und dann kam, ist ja erst seit 3 Tagen, kam die in alphabetischer Reihenfolge. Also ich glaube, Anja am ersten Tag und Beatrice oder Beate am zweiten Tag.
Okay.
Und keine Ahnung. Also
jetzt kommt C.
Und jetzt D. kommt C. Ich habe mein Handy heute vergessen. Heute ist wahrscheinlich C gekommen. Keine Ahnung.
Und wie war A und B?
Ich fand die völlig in Ordnung. So wie Matthias es auch gerade besprochen hat, völlig in Ordnung. Aber mir erschließt sich nicht ganz so diese Faszination, warum das nur einmal am Tag, also was da der Mehrwert sein soll. Weil gerade in so einer Zeit, wie wir jetzt sind, ist es doch schön, dass man so viel Auswahl hat. Und dafür ist das Netz ja eigentlich gedacht gewesen. Aber darüber
ist es nicht so, dass
ja
man sich dann mehr damit beschäftigt? Also man kriegt nur einen Vorschlag und hängt dann ein bisschen länger dran?
Also dadurch, dass ich es nicht ganz so ernst betrieben habe, weiß ich nicht. Ich hatte es schon am zweiten Tag fast wieder vergessen, dass der ja was war.
Okay. Du bist vielleicht nicht der richtige Kandidat, Martin. Wir sprechen auf jeden Fall gleich weiter über das Daten im und mit dem Netz nach Tinder. Und das tun wir mit der Soziologin Julia Hamann. Und zwar nach der Musik von Optimist Park. Musik mit Badezimmer-Echo und dem Sound längst vergangener Jahrzehnte. One piece of open mind, but it just don't happen all the time. 2 years have come and gone, so don't come back with open arms and put me through another lie. 'Cause you and I were building castles in the sky, and every waking moment I would sit and wonder why the ice in your veins won't melt. It made me realize that I won't get to see you tonight. One night I had to choose between you and misconstrue, but I couldn't see into the light. You said we'll have to see, but I didn't take it seriously. A losing cause, a losing fight. 'Cause you and I were building castles in the sky, and every waking moment I would sit and wonder why the ice in your veins won't melt. It made me realize that I won't get to see you tonight. I didn't miss you call, was you not me who dropped the ball and walked out on us? You didn't mind. This time I thought you know the feeling's mutual, and the castles in the sky would say goodbye. In the sky, and every waking moment I would sit and wonder why the ice in your veins won't melt. It made me realize I won't get to see you tonight. I won't get to see you tonight. I won't get to see you tonight. Musik war das nicht von Optimist Park, wie eben fälschlicherweise angekündigt, sondern das war der Kanadier Corey Fain mit Castles in the Sky.
Katja, Mann. Diese erfolgreiche Online-Dating-App Tinder, wir haben es gerade gehört, bekommt mal wieder Konkurrenz. Once bietet Slow-Dating, wenn man so will. Aber ist das nun wirklich das Gegenstück oder sogar das Nachfolgemodell zum Tinder-Wahnsinn?
Ja, und darüber sprechen wir jetzt mit der Soziologin Dr. Julia Hamann. Hallo.
Hallo.
Tinder und andere Dating-Apps, die sind ja stark ökonomisch geprägt. Es geht da um eine möglichst effiziente Auslese, um berechenbare Übereinstimmungen von Profilen. Was sagt denn das über die zugrunde liegende Vorstellung von Liebe oder Anziehung aus, die da eine Rolle spielt?
Meines Erachtens sagt das gar nicht über die Vorstellung von Liebe und Anziehung aus, sondern zeigt nur, wie man versucht, mit bestimmten Technologien Liebe zu finden. Und das ist genau das Problem, dass das Ideal der Liebe, das ja eigentlich darüber funktioniert, dass man sich spontan in jemanden verliebt, und zwar in den ganzen Menschen holistisch, dass das zu dieser Technologie nicht passt, die sehr, sehr standardisiert ist, mit Fragebögen, mit Matches, mit Ideen, wie das funktionieren kann und muss. Und dass das letztendlich die Enttäuschung und die Frustration mit diesen Apps und Datingportalen auslöst.
Was halten Sie denn von einem handverlesenen Partner per App als Gegenentwurf zum viel zitierten Tinder-Wahnsinn, also eben von dieser App Once zum Beispiel?
Ich glaube nicht, dass das erfolgsversprechender ist als das normale Dating, Online-Dating, weil wir quasi die Freiheit oder diese Fülle der Auswahl, die ja typisch ist fürs Online-Dating, eintauschen gegen eine Vorauswahl durch jemand anders, durch diese Matchmaker, die ja übrigens auch Provision dafür bekommen, dass sie das tun. Also wenn man erfolgreich jemanden kontaktiert, dann bekommen die Matchmaker Provision. Und in einem Interview sagte der Gründer, wir feuern auch dauernd Leute. Also auch da sind ganz stark ökonomische Prinzipien. Es ist aber so ein bisschen so, naja, so ein Rückgriff in ständisches Verständnis von Liebe, weil jetzt auf einmal jemand anders wieder aussucht, wer für uns die richtige Partnerin oder der richtige Partner ist. Und ich glaube nicht, dass wir die kapitalistischen Prinzipien, die hinter so Online-Dating-Apps stehen, aussetzen können, indem wir einfach nur die Auswahl begrenzen. Das erscheint mir relativ naiv.
Also Sie haben das ja eben schon angedeutet, es gibt zwei verschiedene Modelle. Das eine versucht halt möglichst viel Übereinstimmung auszuwählen über so einen Algorithmus, Sie sagen. Aber es gibt diese Erwartung an ein holistisches Erlebnis, da finden wir jemanden und da passiert so etwas. Das versucht ja Once so ein bisschen zumindest dadurch zu erreichen, dass man sagt, man nimmt sich zumindest mal wieder Zeit, gibt dem zweiten Blick eine Chance. Da suchen Leute eben nicht nur nach den Übereinstimmungen, sondern vielleicht auch nach einem Gefühl. Wie würde denn eine App aussehen, die mehr in die Richtung des Holistischen geht, so wie Sie das eben angedeutet haben? Oder gibt es das gar nicht?
Nee, ich glaube, das gibt es nicht. Denn das Problem mit diesen Online-Apps, egal ob die Fülle begrenzt ist oder nicht, ist, dass es zwei Ebenen gibt letztendlich. Die eine Ebene ist, dass ich mich selbst beschreiben muss. Und da kann man eben sagen, das muss sprachlich sehr originell sein und visuell am besten konventionell. Ne? Also ich muss bestimmten Mustern entsprechen, dann bin ich erfolgreich in solchen Apps. Es ist aber eine bewusste Auswahl. Und das, was Liebe auslöst, also so wie das Liebesverständnis zumindest in der Soziologie ist, das entspringt eher dem Unbewussten, also auch dem Körperlichen. Wie gestikuliert jemand? Wie sieht jemand aus? Wie lacht die Person? Und all das ist eben über die Rationalisierung und Standardisierung, die in Abfragen durchgeführt wird, nicht möglich.
Tinder ist ja eigentlich erstmal so unromantisch wie irgendwas, auch wenn sich daraus natürlich romantische Beziehungen entwickeln können. Es gibt inzwischen ja auch sogar den Begriff, die ersten Tinder-Kinder sind da, also Kinder, die aus über Tinder angebahnten Beziehungen stammen. Aber man muss ja nur mal ins Kino gehen und stellt fest, natürlich gibt es nach wie vor ein Bedürfnis nach Romantik. Spiegeln Dating-Apps wie Once zum Beispiel so neoromantische Beziehungsvorstellungen unserer Gesellschaft wider?
Ja, meines Erachtens schon, so wie das eben auch Slow Food tut oder andere Prinzipien, Ideen, die so eine Rückbesinnung aufs gemeinschaftliche, ruhige, nicht kapitalistische Leben oder präkapitalistische Vorstellungen von Leben beruhen. Aber die sozialen Verhältnisse werden dadurch ja nicht ausgesetzt. Also wir leben ja trotzdem in den Zeiten, in denen wir leben. Und wir können uns bemühen, bestimmte Rückzüge zu wagen oder uns da zu begrenzen. Aber ja, der Markt ist eben trotzdem, es ist ein Markt. Es ist ein Partnerschaftsmarkt und das setzen wir nicht aus, indem wir uns begrenzen.
Aber einen Partnerschaftsmarkt, den gab es und gibt es ja immer und in jeder Gesellschaft. Sie haben eben gesagt, ein bisschen erinnert Sie das, was da jetzt präsentiert wird, an die alte ständische Gesellschaft, wo es ja auch arrangierte, wirtschaftlich orientierte Partnerschaften gab. Denen sagt man heute immer nach, dass sie länger halten sogar als die romantischen Liebesbeziehungen, die sich, die halt den Menschen mehr Raum und Entscheidungsfreiheit geben. Würden Sie denn so weit gehen, dass Sie sagen, mit diesen modernen Apps, Once oder Tinder eben, dass wir da jetzt so wieder so zurückfallen in diese Zeit, also nach der Ökonomie, die Romantik, jetzt wieder die Ökonomie?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass Tinder ist noch ein ganz klassisches Symbol für kapitalistische Ideen von Romantik und Once ist eben so ein versuchter Gegenentwurf, aber kann ja aus dem System auch nicht raus. Aber ich würde nicht sagen, dass es sich jetzt um eine Ökonomisierung handelt, weil aber natürlich die Idee der romantischen Liebe auch eine sehr, sehr kurze ist, historisch nicht lang vorhanden, abgelöst durch Ideen der Partnerschaft. Liebe. Und da sieht man ja auch schon Brüche, wie da quasi das Ideal der romantischen Liebe mit den Praktiken der partnerschaftlichen Liebe kollidieren.
Tinder stammt ja aus den USA, ist dort zuerst so richtig groß geworden. Once gibt es in den USA bislang nicht, sondern hat so seinen Ursprung, ich glaube, in der Schweiz und Großbritannien, Brasilien gibt es das und jetzt eben auch bei uns. Die Datingkulturen hier und zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, die unterscheiden sich ja sehr stark voneinander. Haben wir vielleicht in Europa Tinder gar nie so richtig verstanden und brauchen jetzt eine eigene App, die, ja, sagen wir mal so, aus unserem Kulturkreis stammt?
Ja. Naja, es gibt bestimmte Wirkmechanismen von Tinder oder von allen Dating-Apps, die ja bedeuten, man hat, egal ob man jetzt einmal am Tag eine Person vorgeschlagen bekommt oder jeden Tag unendlich viele, man trifft sich parallel oder hat die Möglichkeit, sich parallel mit mehreren Personen zu treffen. Das heißt, und das Ganze, was ich eben beschrieben habe mit Körperlichkeiten, mit Holistik und so weiter, das kommt ja erst nach den Datings im Gegensatz zu ich gehe in eine Bar und lerne jemanden kennen und habe da direkt einen Eindruck von der gesamten Person. Was glaube ich, also, und da würde ich sagen, das unterscheidet sich dann nicht für die USA. Aber was sicherlich ein kultureller Unterschied ist zwischen Deutschland und den USA, sind die relativ stark institutionalisierten Dating-Regeln. Ab wann man holt sich gegenseitig ab, man trifft sich zum Essen und dann geht man ins Kino. Ab wann hat man den ersten Geschlechtsverkehr? Ab wann muss man Exklusivitätsverhandlungen führen? Das sind alles stärker normierte Themen in den USA als in Deutschland, wo ich sagen würde, aber das ist nur meine These, dass Deutschland das quasi erst gelernt hat über US-amerikanische Filme und gar nicht aus der eigenen Kultur herkommt.
Das heißt, in den USA wissen die Leute zumindest mit Tinder und dem ersten Treffen routinierter umzugehen.
Ja, weil das Dating eben formalisierter ist. Ne? Da gehe ich hier mit jemandem aus und habe ein Gespräch oder lerne die Person kennen und habe auch stärker die Möglichkeit zu sagen, nee, das war's nicht, weil quasi die Versprechungen der Liebe erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen.
Ich habe jetzt im Gespräch mit Ihnen den Eindruck, dass Ihnen Tinder in einer gewissen Weise sympathischer ist als Once, weil da nicht so eine Person im Hintergrund steht, die so die Fäden zieht.
Nee, ich glaube, dass, sympathisch oder nicht, das ist irrelevant, aber ich finde nicht, dass die Versprechungen, die gemacht werden von Once, dass sie wirklich einhaltbar sind. Das erscheint mir eine künstliche Verknappung zu sein, die mehr suggeriert, als sie nachher einhalten kann.
Vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss. Würden Sie sagen, wir befinden uns schon im Post-Tinder-Zeitalter, eingeleitet vielleicht durch Once sogar, oder kommt das noch irgendwann?
Auch da würde ich sagen, das muss man sehr, sehr differenziert betrachten, weil Tinder tatsächlich eine App ist, die für eine bestimmte Funktion hat. Und andere Online-Dating-Portale haben andere Funktionen. Also solche, bei denen man bezahlen muss, da sind die Menschen viel ernsthafter daran interessiert, auch Partnerschaften daraus zu entwickeln. Und so würde ich sagen, für unterschiedliche Ideen von Partnerschaft, von Liebe, von Sexualität gibt es unterschiedliche Apps. Die werden von unterschiedlichen Altersgruppen verwendet und unterschiedlichen sozialen Milieus.
Die Soziologin Dr. Julia Hamann über Dating-Apps wie Tinder und Once. Und jetzt aber Musik von Optimist Park. The Storm heißt dieser Titel.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo.
Wie neutral ist Facebook bei der Auswahl von Nachrichten? Stoff für Diskussionen lieferte Mitte Mai die Meldung, dass Facebook die Trending Topics manipuliere und dabei Nachrichten mit konservativer Note unterdrücke.
Und das hatten ehemalige Mitarbeiter Facebook zum Vorwurf gemacht. In dieser Woche gab es nun eine Klarstellung von Mark Zuckerberg. Was genau hat er denn gesagt?
Ja, Zuckerberg höchst selbst hat sich mit Politikern und Journalisten aus dem konservativen Lager getroffen und erklärte, er persönlich wolle dafür sorgen, dass alle Inhalte auf Facebook gleichberechtigt behandelt würden. Anderthalb Stunden war man zusammen, inklusive einer Tour durch die Zentrale und einer Demonstration der VR-Brille Oculus Rift. Und das Ergebnis dieses Meetings, muss man sagen, sind vor allem Bekenntnisse. Also Zuckerberg selbst legte sein Neutralitätsversprechen nochmal ausführlich in einem Poster unter der Überschrift A Platform for All Ideas. Und die anwesenden Republikaner versicherten einstimmig, man wolle Facebook also nicht regulieren. Was will man mehr?
Zumindest aus Sicht von Facebook. Für wie glaubwürdig hältst du denn Facebooks Neutralitätsversprechen?
Naja, schlauer sind wir nun alle nicht wirklich. Das Unternehmen bleibt eine Blackbox, was die Sortierung von Nachrichten angeht. Und Kritiker meinen ja ohnehin längst, man müsse Facebook wie ein klassisches Medienunternehmen betrachten. Der Internetaktivist Ethan Zuckerman zum Beispiel forderte schon Ende Februar, statt Neutralität zu simulieren, solle Facebook Verantwortung übernehmen. Wie man nun aber genau Facebook zur Verantwortung ziehen kann, darüber hält die Diskussion ja schon seit längerem an.
Stichwort Blackbox. Undurchsichtig bleibt auch, was das Bundeskriminalamt über Hacktivism denkt. Eine Studie zum Bedrohungspotenzial, das von Hacktivisten ausgehen könnte. Das hat, also diese Studie hat jedenfalls Fragen aufgeworfen. Worin besteht denn das Problem mit dieser Studie?
Ja, Wissenschaftler des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft kritisieren, dass das BKA darin Hackern unterstellt, per se kriminell zu sein. Drei Studien hatte das Amt durchgeführt und dabei ging es um eine begriffliche Abgrenzung des Phänomens Hacktivismus und was da strafrechtlich relevant sein könnte. Und schon die Art, wie man sich dem Thema genähert hätte, ist für Theresa Züger vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft fragwürdig.
Da ist uns schon aufgefallen, dass sich ein starker Bias durch alle Studien zieht, Kulturtechniken wie Hacking und Hacktivism komplett zu kriminalisieren.
Theresa Züger kritisiert, dass nicht differenziert werde zwischen Cyberkriminellen und politischen Aktivisten und bei Letzteren nicht unterschieden werde zwischen Aktivitäten, die einen Rechtsbruch darstellen und legitimer politischer Aktion. Und das Ziel der Studie, Rechtssicherheit und eine klare Abgrenzung von legalem und illegalem Verhalten zu schaffen, das sei verfehlt worden. Zu möglichen Konsequenzen, sagt Züger.
Es gibt schon länger auch in der Wissenschaft Forschung dazu, dass Hacking und Hacktivism immer mehr in den Fokus von Sicherheitspolitik gerückt werden. Und Konsequenzen könnten sein, dass wirklich gezielte politische Aktionen wie Cyber-Großangriffe behandelt werden.
Ja, und das könnte nicht nur die Meinungsfreiheit einschränken, sondern auch eine Verschwendung von Ressourcen darstellen, natürlich.
Das gesamte Interview mit Theresa Züger und wie das BKA auf die Kritik der Wissenschaftler reagiert, das kann man natürlich nachhören auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Es gibt aber noch ein letztes Thema. Die App Findface könnte das Ende der Anonymität im öffentlichen Raum einläuten. Was genau macht denn diese App?
Die erobert im Moment Russland im Sturm. Und wenn man in die App des Entwicklers Alexander Kabakov ein Foto lädt, dann verbindet das Bild sich mit dem Netzwerk WeKontakte, also das russische Facebook-Pendant, und sucht dann unter den 200 Millionen Nutzern nach der fotografierten Person. Das heißt, ich kann jemanden, den ich auf der Straße oder in einem Geschäft treffe, sehr leicht identifizieren. Das Besondere an diesem Algorithmus ist aber, also der dort angewendet wird, dass er die Strukturen eines Gesichts analysiert, die sich nicht verändern. Also wenn ich jetzt eine Brille aufsetze oder ein Toupet oder sonst was, dann werde ich trotzdem erkannt. Und das ist natürlich gerade in einem Staat wie Russland sehr bedenklich. Moskaus Stadtverwaltung jedenfalls wolle mit Hilfe des Algorithmus in Zukunft Überwachungskameras auswerten, heißt es. Und die Macher des Algorithmus haben immerhin nicht ausgeschlossen, mit dem russischen Geheimdienst FSB zusammenzuarbeiten. Man würde sich natürlich deren Angebot erstmal anschauen.
Die Medien und Meinungen von Vera Linz. Vielen Dank, Vera.
Bitte.
Kommen wir zu einer altbekannten Breitbandmusikergröße. Enlia gab sich in unserer Halloween-Sendung 2015 noch als Kinderschreck.
Jetzt hat sie Feengesang und Musik von irgendeinem verzauberten Ort mitgebracht. Heroes heißt dieser Titel.
Something beautiful we could have shared.
Breitbandbesprechung.
Ein großes Thema diese Woche, die Google I.O. Jedes Jahr präsentieren die übermächtige Internetfirma und ihre Top-Manager bei ihrer Entwicklerkonferenz im kalifornischen Mountain View neue, oder man muss schon fast sagen, neueste Technologien und Geräte.
Und wie immer schwanken die Reaktionen derer, die das Ganze live oder auch per Stream mitverfolgen konnten, zwischen Technikfaszination und auch Big Brother-Ängsten. Auch unser Kollege Philipp Banse hat sich die Neuerungen und Pläne des Konzerns ganz genau angeschaut. Ihn haben wir erstmal gefragt, was genau Google denn da überhaupt alles parat hat für die Zukunft.
Ja, das war eine ganze Reihe. Also es gab zum einen neue Details zu Android, dem neuen Betriebssystem oder dem Betriebssystem für Smartphones von Google, das so ganz auf VR, also Virtual Reality eingestellt ist. Es gab so ein neues Bild von einer VR-Brille, die Google bauen lassen will. Aber im Kern ging es eigentlich um sowas wie Google Assistant. Das nennt sich, ist eine Software, die sozusagen befeuert von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen einfach uns Antworten geben soll auf alles, was wir wissen wollen. Also ein persönlicher Assistent, der uns in allen Lebenslagen, auf allen Geräten ja, Antworten geben soll. Und diese Software ist Grundlage für eine ganze Reihe von Apps, die da vorgestellt haben. Das ist so eine Allo, nennt sich das. Das ist so eine, eigentlich eine Chat-App wie WhatsApp, die dann aber auch, sagen wir mal, den Konversationen lauschen soll und eben mit Hilfe dieser künstlichen Intelligenz und diesem Google Assistant auch Antworten geben soll, wenn sich zwei Leute unterhalten, sag mal, willst du was essen? Ja, Essen wäre super, vielleicht mal Italienisch. Dann soll sozusagen Allo, diese Instant Messaging App, selber Vorschläge machen für italienische Restaurants, die vielleicht gerade in der Umgebung sind.
Die mischt das sich zweite, dann ein, zweite, oder wie?
Genau, ja, die gibt so einerseits werden dann unten so Vorschläge eingeblendet für Antworten, die man geben könnte, war basierend auf den Antworten, die man bisher so gegeben hat in diesem Gesprächskontext, aber eben auch sozusagen, ja, eingeblendet hier unten, wenn du buchen willst, italienisches Restaurant. Genau, also nur um das noch abzuschließen, also das wurden halt noch andere Apps vorgestellt, also wie so eine Video-Chat-App, Duo nennt die sich, ist letztlich sowas wie Apples FaceTime, wo man eben per Video miteinander chatten kann. Dann ein Home, nennt sich das, so ein zylindrischer Lautsprecher, den man sich zu Hause hinstellen kann, der hat auch ein Mikrofon und der hört eben, was wir eben befehlen. Spiel mal Musik von, weiß ich nicht, Frank Zappa und dann kann er auch vorschlagen, willst du vielleicht Tickets kaufen? Und dann sagt man, ja, bestell mal und dann wird es halt so abgewickelt. Also so eine Art, ja, Ding, was so in der Wohnung rumsteht, mit der man sich unterhalten kann und das eben Medien abspielen kann und Befehle entgegennehmen kann.
Aber was heißt denn das genau? Welche Rolle spielen denn diese Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, der KI?
Das spielt eine Riesenrolle, also weil es im Wesentlichen darum geht, Text zu verstehen, menschliche Sprache zu verstehen und zu interpretieren. Also bisher gibt man ja Google häufig in der Regel Befehle per Texteingabe. Man schreibt was in ein Fenster rein mit einer Tastatur und das ändert sich jetzt. In den USA sind es angeblich schon 20% der Leute, die eben Google per Sprache Befehle geben. Und die große Fortschritte, die gemacht werden und gemacht werden mussten, ist eben diese Sprache A zu verstehen, aber dann eben auch den Maschinen beizubringen, ja, was meint der denn oder die, wenn er sagt, Frank Zappa, meint er eine Platte, meint er ein Konzert, meint er ein Musiker, will man biografische Informationen haben? Und da bringt Google eben zwei Sachen zusammen. Einmal diese gute Spracherkennung, die sie mittlerweile haben und eben ihren riesen Datenschatz. Also diese ganzen Informationen, die sie über Dinge in der Welt haben, über Orte in der Welt, über Medien, über Sachen, die können sie halt gut in Zusammenhang bringen und damit werden sie den großen Fortschritt erzielen.
Aber im Grunde genommen gibt es das doch alles auch schon. Andere Unternehmen haben doch solche vernetzten Inhalte auch schon angeboten und funktionieren auch ganz gut, zum Beispiel Facebook oder Amazon oder so.
Aber der Vorteil von Google in dem Fall ist eben nicht nur, dass sie eine ähnlich gute Spracherkennung haben wie Amazon, sondern sie haben eben diesen riesen Datenschatz im Hintergrund. Die wissen viel, viel mehr über uns, als Amazon das weiß. Natürlich, Facebook geht in die ähnliche Richtung. Und ich glaube, Facebook ist damit der größte Konkurrent von Google auf dem Gebiet, weil sie natürlich ähnlich viel wissen über uns wie Google und ähnliche Kompetenzen haben, was maschinelles Lernen angeht, was Algorithmen angeht, was Softwareprogrammieren angeht. Und die haben ja Ähnliches vorgestellt. Also die haben auch eine Messaging-App vorgestellt, die ja solche Chatbots integriert hat. Also wo ich mit der Maschine reden kann und sagen kann, du wie, keine Ahnung, CNN, was läuft denn gerade in Afrika? Und der Roboter mir dann antwortet, ja, pass mal auf, Boko Haram wurden Mädchen befreit. So, ja, das will Facebook auch anbieten. Und dahin geht ganz, ganz klar die Reise. Und ich denke mal, Facebook und Google sind da die beiden großen Konkurrenten.
Wenn man das nochmal ein bisschen zuspitzt, was heißt denn das dann für uns, für die Zukunft und vielleicht auch den Wettbewerb zwischen diesen großen Firmen?
Also wenn man sich vor Augen hält, dass all diese großen Konzerne weg wollen von einer singulären Anwendung, von einer singulären App, wir kaufen bei Amazon, wir tippen etwas ein in eine Suchmaschine, sondern sich viel, viel mehr und intensiver verweben wollen mit unserem Alltag, indem sie halt nicht nur eine Gerät anbieten, wie ein Smartphone, sondern eben viele Geräte wie Raumüberwachung, wie Geräte, mit denen ich mein Haus zu Hause steuern kann, mit diesen Lautsprechern, die ich mir aufstellen kann, in Autos, die demnächst mit dieser Software laufen werden. Überall werden diese Unternehmen präsent sein und sie wollen einfach wie Menschen daherkommen, mit denen wir uns einfach unterhalten können. Dann heißt das gleich mehrere Sachen. Zum einen werden wir immer weiter, immer mehr auf sie angewiesen sein und ganz natürlich sie sozusagen als natürlichen Teil unseres Alltags empfinden werden. So ein allwissendes Familienmitglied. Wir helfen dir wirklich, wir geben dir die Antworten, die du brauchst. Wir organisieren für dich dein Leben, wenn du uns sagst, was du möchtest. Und vielleicht wissen wir sogar schon bald viel besser als du, was du möchtest. Zweitens heißt es aber gleichzeitig, dass Google beispielsweise in einer Websuche bisher, sagen wir mal, 100 Links ausgespuckt hat. Da haben wir dann meistens den ersten genommen, aber wir konnten auch den zweiten, dritten oder vierten nehmen. Wir hatten also eine Art von Auswahl. Wenn das klappt, was Google und Facebook vorhaben, dann werden sie uns eine Antwort präsentieren. Eine Antwort auf eine Frage. Und da wird es auch kein Interface, keine Möglichkeit geben, irgendwelche Alternativen, sag mal, zu präsentieren, die vielleicht noch daneben stehen. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht, weil das viel zu unbequem ist, weil wir dann Sachen auswählen müssen. Das heißt, diese Unternehmen sind darauf, uns eine Antwort zu präsentieren. Das ist A, total intransparent, weil wir überhaupt keinen Plan haben, wie diese Antworten zustande kommen, worauf die basieren, wie da welche Kriterien einbezogen werden, wie diese Kriterien gewichtet werden. Und es wird immer schwieriger, diese Transparenz oder diese Transparenz herzustellen. Also in dem Maße, wie uns die Möglichkeiten geboten werden, mit diesen Geräten zu sprechen und in dem Maße, wie die Antworten gut sind und besser werden, wird das zu einem ganz, ganz, ganz wesentlichen Teil unserer Kommunikation mit Maschinen. Werden.
Sagt Philipp Banse über die Google I.O. und die Ankündigungen des Internetriesen. Und Philipp Banse scheint bei aller Kritik gar nicht so beunruhigt zu sein, was sich da aus den Ankündigungen von Googles Top-Managern ergeben könnte.
Fliegender Wechsel von Googles Entwicklerkonferenz zum japanischen Duo Pivotone, das sich mit Laney Day musikalisch irgendwo zwischen Kinderlied und Game-Soundtrack bewegt.
「まだ35分朝はまだ遠いから」
und wie kawaii, sagen die Japaner, glaube ich, dazu. Niedlich.
Ja, niedlich ist das.
Da kommen wir mal zum ganz anderen Thema. Es gab mal eine Zeit, da hießen Ego-Shooter nicht Ego-Shooter, sondern Doom-Likes oder auch Doom-Klone. Das ist schon eine Weile her, aber als Doom 1993 auf den Markt kam, da glich das einer Revolution, weil es nämlich der erste wirklich erfolgreiche Ego-Shooter war.
Ein Spiel, bei dem man Zombies, Aliens und sonstigen Höllenkreaturen den Garaus macht. Und das galt vor allem technisch und spielerisch damals als ziemlich revolutionär.
Immer mal wieder gab es Nachfolger. Den letzten, gerade jetzt, eigentlich der vierte Teil, aber er heißt einfach nur Doom.
Und daraus ergibt sich dann die Frage, ist das ein Zeichen für Kompromisslosigkeit oder eben einfach nur der Versuch, mit dem Namen einer Legende Geld zu machen? Markus Richter ist sich da nicht ganz einig mit sich selbst.
Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist.
40 Sekunden. Es dauert nur 40 Sekunden vom Spielstart, bis ich zum ersten Mal einem Alien-Zombie ins Gesicht schieße. Hintergrundgeschichte? Egal. Ortsbeschreibung? Egal. Feindbild aufbauen? Egal. Ein Raum voller Blut, ein paar Alien-Zombies, eine Pistole. Mehr braucht Doom nicht.
Willkommen in der Marsstation der UAC. In dieser Bergbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination auf die Probe gestellt.
Entschuldige mal. Die Grenzen der Imagination? Na, darum brauchen sich Doom-Spieler ja wohl keine Sorgen machen. Während andere Ego-Shooter elaborierte Spielwelten und motivierende oder zumindest bemühte Hintergrundgeschichten aufbauen, gibt sich Doom mit der blanken Gewalt zufrieden. Vielleicht hätte irgendjemand mal Bescheid sagen sollen, dass wir mittlerweile 2016 haben.
Willkommen bei der UAC. Jetzt seit 221 Tagen ohne Unfall.
So ein Unsinn. Doom hält der von der Killerspieldebatte verwirrten und mit Millionen Budgets satten und verweichlichten Ego-Shooter-Branche mit Hollywood-Ambitionen den Spiegel vor und sagt: Seht her, Doom muss sich nicht verstecken, Doom weiß, worum es geht, Doom besinnt sich auf die Essenz des First-Person-Shooters, Doom ist zurück.
Die Höllenenergie ist dank unserer Wissenschaft nutzbar und sicher. Und wir haben eine Energiekrise gelöst, für die es keine Antworten gab. Es funktioniert. Du darfst das nicht tun.
Und von wegen keine Geschichte. Es geht um den Menschen, die schlimmste Gefahr, die dem Universum droht. Um Energie, die direkt aus der Hölle gewonnen wird. Und die führt natürlich dazu, dass Dämonen die Welt überrennen und der Hauptheld sie alle abschießen muss. Der Mensch, der sich also selbst aus Gewinnsucht in Lebensgefahr bringt, das ist nicht nur eine Geschichte, das ist die Geschichte.
Du hast keine Ahnung, was du da gerade getan hast.
Und anscheinend auch, wovon du redest. Das ist doch Zeug aus dem letzten Jahrhundert, die Anti-Atomkraft-Bewegung als Ego-Shooter. Das ist doch lächerlich. Keinem anderen Spiel würde man so ein Story-Feigenblatt durchgehen lassen und derartig erhöhen und überinterpretieren. Und das alles nur, weil Doom draufsteht und deswegen alle ganz nostalgisch sind?
Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt.
Ja. Ich erinnere mich noch, Nostalgie, 1993. Ich hatte damals einen Amiga, keinen PC. Ich konnte also kein Doom spielen. Ich konnte nur in Spielezeitungen davon lesen, weil ich nicht die richtige Hardware hatte. Aber es war klar, hier passiert etwas Besonderes. Das hat sich über die Jahre auch erhalten. Ich habe neulich einen 20-Jährigen getroffen, der mit Doom, allerdings dem dritten Teil, eine ganz besondere Spielerfahrung verbindet. Doom? Doom ist nicht nur ein Spiel. Doom ist eine Sozialisation.
Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt.
Deswegen heißt Doom auch einfach Doom und nicht Doom 4 oder Doom die Wiederauferstehung. Doom ist eine Art Reboot, Remake, keine Fortsetzung, sondern eine Übersetzung in die aktuelle Zeit. Aha, eine Übersetzung, die sich darin gefällt, dass man durch immer gleich aussehende Level rennt und Monstrositäten ins Gesicht schießt, ihre Köpfe mit der blanken Faust zermanscht und sie in der Mitte auseinanderreißt? Moment mal. Erstens. Zugegeben, die Level sind zwar alle marsrote Wüste, industrielle Anlage oder Höllenhöhle, aber die Architektur ist bahnbrechend. Man kann, anders als in anderen Shootern, viele verschiedene Wege nehmen, Verstecke entdecken oder seine Höhenangst ausleben. Immer wieder muss man über tiefe Schluchten springen und ganz oben, ganz gefährlich entlangklettern, immer den Abgrund im Auge. Das ist sehr eindrucksvoll. Zweitens. Ja, die Gewalt ist banaler Splatter, dessen Effekt nach 5 Minuten verbraucht ist. Am Anfang ist es vielleicht schockierend, wenn ein Alien-Zombie-Kopf in den eigenen Händen zerplatzt, aber das geht schnell vorbei. Ich habe mich in etwa so viel gegruselt, wie wenn man eine Badewanne roter Farbe über mich ausgegossen hätte. Aber, und drittens, der blutige Nahkampf, den Doom zelebriert, ist nicht nur Selbstzweck. Nur wer die Monster von Hand erlegt, erhält mehr Heilenergie. Auch hier bricht Doom mit einem derzeit modernen Shooter-Trend. Statt aus der Deckung zu feuern und sich langsam voranzutasten, muss man immer mitten ins Geschehen. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber funktioniert als sportliche Herausforderung sehr gut.
Ha. Alles in allem also ein solider, sehr gut gemachter Ego-Shooter mit berechenbarem Hang zu Gewaltexzessen und Projektionsfläche für die eigene Gaming-Sozialisation?
Ja, das könnte man wirklich sagen. Und jetzt wüsste ich gerne, wo meine Kettensäge ist.
Markus Richter und Markus Richter im Gespräch über Doom. Falls Sie die Neuausgabe der Shooter-Legende ausprobieren wollen, Doom ist für Windows-PC, Xbox One und PlayStation 4 erschienen, ab 18 Jahre freigegeben und kostet ca. 60 Euro. Die Sendung ist vorbei. Katja, ein Fazit vielleicht hier zum Schluss. Was nimmst du mit?
Also ich habe eben gedacht, die Sendung ist eigentlich sehr rund, weil in irgendeiner Form passen diese Dating-Apps, finde ich, sehr gut zu dieser Zukunftsvision, die sich aus dem Szenario von Googles Entwicklerkonferenz so ergibt. Also so ein um alle Belange sich sorgendes digitales Familienmitglied, das dann bestensfalls vielleicht auch unser Matchmaker werden könnte. Ich habe mich nur gefragt, wie passt jetzt Doom da rein? Da bin ich noch nicht weitergekommen.
Ja, ich weiß nicht. Wenn Google und die Dating-Apps uns sagen, wen wir zu treffen und was wir zu tun haben, dann ist Doom vielleicht der Gegenentwurf und man kann selber sich dort austoben. Die Freiheit nehme ich mir, umzubringen, wem ich möchte oder
die
wem auch ich.
Kettensägen rausholen. Genau. Das war Breitband für heute auf jeden Fall. Over and Out mit diesem passenden Titel von Byron CO verabschieden wir uns. Ich bin Katja Bigalke.
Ich bin Martin Böttcher. Sagen Tschüss. Und noch der Hinweis auf das nachfolgende Theatermagazin Rang 1. Dort geht es um die Schönheit des Saufens. Sehr gut.
Who's used to handling big problems?
Overlong, over and now, till